Und sie stimmten an mit Lob und Preis dem Herrn. So lautet das Thema der Bibelarbeit. Und ich lese dazu aus Esra 3, die Verse 1 bis 13. Und als der siebte Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Josadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten, obwohl ein Teil von der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebte. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Und sie begingen das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist, mit dem Brandopfer, Tag für Tag in der Zahl, wie es vorgeschrieben ist, und wie jeder Tag es erforderte. Danach brachte man das regelmäßige Brandopfer und das für die Neumonde und für alle geheiligten Feste des Herrn und die Brandopfer von jedem, der dem Herrn eine freiwillige Gabe brachte. Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu opfern. Aber die Grundmauern des Tempels des Herrn waren noch nicht gelegt. Und man gab Geld den Steinhauern und den Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Sidonitern und den Tyrern, damit sie Zedernholz vom Libanon ans Meer nach Jaffo brächten, gemäß der Vollmacht des Kyros, des Königs von Persien, die er ihnen erteilt hatte. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begann Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie ließen die Leviten von 20 Jahren und darüber antreten, dass sie Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn führten. Da traten Jeschua, seine Söhne und seine Brüder, Kadmiel und seine Söhne, die Söhne Judas, wie ein Mann an, um Aufsicht zu führen über die, welche die Arbeit am Haus Gottes taten. Dazu die Söhne Henadads, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten. So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten, mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn. Denn es ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte, mit lauter Stimme. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, so dass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte, denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, so dass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Ich bete. Ja, Vater im Himmel, da müssen wir uns mitfreuen, wenn wir das lesen, wie beim Bau des Tempels bei der Grundsteinlegung dein Volk sich gefreut hat, gejauchzt hat. Und auch wir haben dazu Grund, dass du uns so viel Gutes tust jeden Tag, was wir oftmals auch gar nicht bemerken. Wir schulden dir Dank, Herr, und wir wollen dich loben und preisen auch über all dem Guten, was du an uns tust und getan hast. Und dass du uns auch hilfst, wenn es nicht so gut geht. Danke, dass wir an deinem Volk sehen dürfen, wie du wieder zurückführst, zurechtbringst, wieder aufbaust. Danke auch für den Fortschritt in der aktuellen, heutigen Zeit, in den Verhandlungen um Gaza. Hab Dank, dass wir auch da dein Wirken sehen dürfen. Wir befehlen dir die Regierenden an, in allem, was noch bevorsteht. Du weißt, wie sich die Lage weiterentwickelt. Du weißt um die Hoffnung, die jetzt wieder aufkeimt. Du weißt auch um die Kräfte, die nicht den Frieden wollen. Ich möchte dir danken, dass du auch das alles in deiner Hand hast. Ich möchte dir danken für diesen Abend, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Ich möchte dich bitten um Freude und Vollmacht für Keshawa Wolf, dass er uns dein Wort so auslegt, wie du es haben möchtest. Schenk, dass wir offen sind, dein Wort aufzunehmen, dass es in uns hineinfallen darf und auch wirklich aufgehen darf und Frucht bringt zu deiner Ehre. Vater, wir loben und preisen dich und bitten dich um deinen Segen. Amen.
Wie in jeder guten, modernen TV-Serie beginne ich mit dem Satz, was bisher geschah. 539 vor Christus, ein kluger, brillanter und fähiger Herrscher erobert das Großreich Babylonien und ändert bei Amtsantritt seine Religionspolitik im ganzen Reich. Das heißt, von nun an dürfen die Völker wieder zurück in ihre Heimat, dürfen ihre eigene Religion ausüben, mit der Hoffnung, dass sie, weil ich es ja als Herrscher gut mit ihnen meine, dann auch sie es gut mit mir meinen. 539 vor Christus, 200 Jahre vorher, hat ein Prophet eines relativ unbedeutenden Volkes angekündigt, dass Gott sich einen aussuchen wird, der sein Volk wieder zurückbringen wird. Also das Volk war ja noch nicht mal in Gefangenschaft, Israel war noch nicht in Gefangenschaft und der Prophet kündigt an, sie werden in Gefangenschaft kommen, aber er wird sich einen aussuchen, der es wieder zurückführen wird. Und dieser Mann wird Kyros heißen. 200 Jahre vorher. Und dadurch bekommen wir eine ganz andere Perspektive auf Kyros, der weltlich gesehen brillant, klug und fähig war, wird durch die Brille Gottes erstmal relativiert. Dieser Kyros ist einfach erstmal ein Werkzeug in meiner Hand. Und dann haben wir beim letzten Mal gesehen, dass nach dieser Befreiungsbotschaft das Volk sich aufgemacht hat. Mit 150.000 Personen. Wir hatten beim letzten Mal uns diese Liste in Kapitel 2 angesehen, diese Liste der Namen, die zurückgekehrt sind, 150.000 inklusive Frauen und Kinder. Und wir haben gesehen, das war eine Liste der Hoffnung. Eine Liste, in der Gott zeigt, ich bin treu, ich bin ein Gott der Kontinuität, denn das Volk, das jetzt zurückkehrt, das ist das gleiche Volk wie das, was vor der Gefangenschaft im verheißenen Land gelebt hat. Ich bin ein Gott der Kontinuität. Ich habe das schon immer geschafft, sagt Gott. Ich schaffe das auch im Exil. Ich schaffe das auch heute in der liberalen Krise in den Gemeinden in der westlichen Welt. Wir haben gesehen, 150.000 sind zurückgekehrt und haben gesagt, man könnte jetzt sagen, entweder nur 150.000, das ist ja im Vergleich zu dem, wie groß das Volk vor der Gefangenschaft war, relativ wenig. Aber wir haben gesehen, nein, wir können auch sagen, sogar 150.000. Denn es hätten auch weniger sein können. Gott hat sich einen Rest bewahrt, der das Knie eben nicht vor den babylonischen Göttern und vor dem Wohlstand, vor dem Reichtum gebeugt haben. Und diese 150 Personen sind jetzt zurückgekehrt. Und die Frage, die sich jetzt uns stellt, ist, was machen sie denn jetzt? Was machen sie jetzt, wo sie zurückgekehrt sind? Und davon berichtet uns Esra jetzt dann ab Kapitel 3. Und da heißt es, und als der 7. Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und das ist hier eine unmittelbare Fortsetzung von dem, was davor steht. Wenn wir den Vers 70 aus dem Kapitel 2 lesen, dann haben wir den letzten Teil ziemlich identisch. Da heißt es, so wohnte ganz Israel in seinen Städten. Und dann Vers 1, und als der 7. Monat herankam, dass die Söhne Israel in den Städten wohnten. Also geht unmittelbar weiter. Und man könnte meinen, okay, jetzt wird hier zweimal erwähnt, dass sie in den Städten wohnen. Das muss ja irgendwie wichtig sein. Es wird beides mal aber als Nebendetail genannt. Denn es geht nicht darum, dass sie in den Städten gewohnt haben, sondern was sie denn dann gemacht haben, als sie in den Städten gewohnt haben. Das heißt, als sie zurückgekehrt waren, was haben sie denn gemacht? Und man muss ja sagen, wenn wir vom Zurückkehren reden, das trifft ja für die meisten von diesen 150.000 Leuten gar nicht zu. Denn die sind ja gar nicht zurückgekehrt. Die meisten davon sind in der Gefangenschaft zur Welt gekommen. Die haben das verheißene Land vorher noch nie gesehen, betreten oder sonstiges. Das heißt, für sie war das eigentlich gar keine Rückkehr in der Hinsicht, aber es wird als eine gesamte Rückkehr des Volkes gesehen. Deshalb sprechen wir von der Rückkehr. Aber die meisten, für die war das neu. Und deshalb, was machen sie denn, wenn sie jetzt in dieses Land kommen? Als erstes mal eine Sightseeing-Tour durch das verheißene Land. Endlich mal die Orte sehen, von denen die Eltern, die Großeltern immer geschwärmt haben. Einmal in dem Meer baden, in dem man nicht untergeht. Oder vielleicht doch eher das große Mittelmeer sehen. Ich meine, da gab es vielleicht den Euphrat, wo die waren, aber mehr gab es da nicht. Oder vielleicht haben manche, Meer ist nicht so meins, vielleicht bin ich eher der Städtetyp. Jerusalem, gut, ist eine Ruine, da ist nicht ganz so viel übrig, aber vielleicht von den anderen Städten. Oder vielleicht eher eine Wanderung durch die Berge, der Karmel, der Schlachtort von Elia. Nein, eine Sightseeing-Tour war nicht an der Tagesordnung. War es vielleicht schaffe Häuslebauer? Ja klar, die sind zurückgekehrt, lag alles in Schutt und Asche, Ruinen, Löcher mussten gestopft werden, dass man da überhaupt wohnen konnte, neues Bett, neue Küche, eine Chill-Lounge. Nein, auch das war nicht auf der Tagesordnung. Was war auf der Tagesordnung? Sie versammelten sich nach Jerusalem. Und sie versammelten sich nicht einfach irgendwie, nein, da wird ein Detail genannt, das ganz entscheidend ist. Das heißt, sie versammeln sich wie ein Mann. Sie versammeln sich wie ein Mann nach Jerusalem. Ob das jetzt alle 150.000 waren, das kann man in Frage stellen. Aber das ist auch hier gar nicht gemeint, sondern es geht darum, dass sie sich wie ein Mann versammelt haben. Alle, die gekommen sind, hatten, ja, was hat sie denn geprägt? Es war eine Einheit. Es war eine Einheit in dem Volk Israel vorhanden, mit der sie sich hier jetzt nach Jerusalem versammelt haben. Die Einheit steht im Fokus. Sie hatten ein gemeinsames Interesse. Nicht jeder so sein eigenes Häuschen, wo sie da gewohnt haben, ausbessern und hier und jeder macht sein eigenes Süppchen. Nein, sie hatten ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Ausrichtung und deshalb versammeln sie sich nach Jerusalem. Was sie gemacht haben, das werden wir uns dann gleich anschauen. Aber das Erste, was hier wichtig ist, ist, sie versammelten sich als eine Einheit. Ein Element, um das Paulus in seinen Gemeinden gekämpft hat. Immer wieder lesen wir in seinen Briefen, wie es in den Gemeinden gerade nicht der Fall war, dass eine Einheit herrschte. In Korinth gab es Spaltungen. Ich bin des Petrus, des Paulus, des Apollos, des Christus. Spaltungen. Das war Konfliktpotenzial, nicht Einheit. Sie haben sich darüber gestritten, ob man jetzt Götzenopferfleisch essen darf oder nicht. Und das war Konfliktpotenzial, das war keine Einheit. Er hat in Philippi gekämpft gegen egoistische Motive in der Gemeinde. Er hat in den Gemeinden in Galatien gekämpft gegen die judaisierende Irrlehre, die dafür gesorgt hat, dass es Spaltung in Gemeinde gab. Keine Einheit. Paulus hat darum gekämpft. Und so schreibt er an die Gemeinde in Philippi, Philipper 2, Vers 1 bis 4, schreibt er genau diesen zentralen Text, wo es darum geht, sie sollen eine Einheit sein. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen. Philippi, eine Stadt der Veteranen, der römischen Veteranen, die ihr ganzes Leben nichts anderes getan haben, als um Ehre zu kämpfen, möglichst weit oben in der Rangliste zu sein. Und dieses Element, diese Sehnsucht nach Ehre, nach Ruhm, die hat sich in die Gemeinde mit reingetragen, als manche von diesen Veteranen zum Glauben gekommen sind. Das haben sie in die Gemeinde mit reingetragen. Und dann gab es in Philippi noch zahlreiche Tagelöhner, die darauf aus waren, ich muss heute mein Geld verdienen. Egal, was dafür notwendig ist. Egoistische Motive. Und das hat sich in die Gemeinde reingetragen. Und Paulus sagt, das hat in der Gemeinde nichts zu suchen. Weder diese Sucht nach Ehre, nach Anerkennung. Ich muss doch gesehen werden für das, was ich mache. Mein Dienst, aber wenn das niemand sieht, dann kann ich auch bleiben lassen. Paulus sagt, nein, das hat in der Gemeinde nichts zu suchen. Er sagt, ich will, dass ihr eine Einheit seid. Eine Einheit besteht darin, dass jeder bereit ist, selbst zurückzutreten, seine eigenen Interessen nach hinten anzustellen und sagen, nein, wir haben als Gemeinde ein gemeinsames Anliegen, eine gemeinsame Ausrichtung, nämlich Gott. Er ist unsere Ausrichtung. Und wenn Gott unsere Ausrichtung ist, dann ist alles andere zweitrangig. Dann geht es nicht um meine Ehre, meine Anerkennung. Nein, dann geht es um die Ehre und Anerkennung Gottes. Dann geht es, dass ich meinen Bruder, meine Schwester in der Gemeinde sehe. Und dann geht es nicht darum, dass ich mich in den Fokus stelle. Eine Einheit. Sie versammelten sich wie ein Mann nach Jerusalem. Die haben eine Einheit gehabt. Und jetzt glauben sie nicht, dass sie keine Differenzen hatten. Natürlich, die waren nicht alle Best Buddies miteinander. Die hatten auch ihre Differenzen, die hatten auch ihre Probleme miteinander. Aber sie haben gesagt, wir haben eine gemeinsame Ausrichtung. Und in dieser gemeinsamen Ausrichtung sind wir eine Einheit. Und in dieser Einheit versammeln sie sich jetzt nach Jerusalem. Und was machen sie in Jerusalem? Als nächstes werden erstmal die zentralen Persönlichkeiten dieser Rückkehrergeneration genannt. Jeschua auf der einen Seite und Zerubabel auf der anderen Seite. Beides zentrale Persönlichkeiten. Wenn man sich den Stammbaum von diesen Personen anschaut, dann weiß man auch warum. Jeschua, Sohn des Jozadak. Jozadak war hoher Priester. Das war der hohe Priester, der ins Exil geführt wurde. Und Jeschua, Sohn oder vielleicht auch Enkel, wie auch immer das gewesen sein muss, aber er war ein Nachfahre von diesem Jozadak und deshalb war er der hohe Priester der Rückkehrergeneration. Zerubabel, Sohn des Shealtiels, da müssen wir noch einen Zwischenschritt machen, in die Chroniken reinschauen. Shealtiel war der Sohn von Jechonja und Jechonja war der letzte König, der vorletzte König, der dann auch ins Exil geführt wurde, der sich ergeben hat gegenüber den Babyloniern und der dann auch später begnadigt wurde. Und Zerubabel wahrscheinlich durch die Levi-Ratsehe dann eben ein Sohn von diesem Shealtiel und er war Statthalter hier der Rückkehrgeneration, also der erste Statthalter eigentlich. Also die beiden sind hier die zentralen Persönlichkeiten dieser Rückkehrergeneration und die beiden, da heißt es, sie stehen auf. Wir hatten das Wort beim letzten Mal schon, dieses Aufstehen, das ist nicht nur, ich sitze und stehe auf, nein, das ist ein Verb der Dynamik. Die, nachdem die Befreiungsbotschaft des Kyros kam in Kapitel 1, da heißt es, und da machten sie sich auf, so sie stehen auf, es geht eine Dynamik zurück in das verheißene Land. Und jetzt stehen die beiden auf, sie machen sich auf und sie erhalten diese Dynamik der Rückkehrergeneration. Sie erhalten diese Dynamik und sie verstärken das Ganze aus Kapitel 1 noch. Sie verstärken diese Dynamik und was machen sie? Sie bauen den Altar. Sie bauen den Altar. Und indem sie hier anfangen zu bauen, erfüllen sie natürlich erstmal das, was Kyros gesagt hat. Ihr dürft zurückkehren und bauen. Aber sie erfüllen nicht ganz das, was Kyros gesagt hat. Denn was hat Kyros gesagt, was sie bauen dürfen? Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Da ist nicht die Rede vom Altar, da ist die Rede vom Haus, vom Tempel. Und das ist ja ganz klar, dass der Tempel hier steht, denn in der Umwelt war der Tempel das zentrale Element des Kultes. Wenn eine Gottheit angebetet wurde, dann war der Tempel das zentrale Element. Neben diesem privaten Schreinen in den eigenen Häusern, aber der Tempel war das Zentrum des Kultes. Und wenn man heute in die östlichen Kulturen reist, gerade Indien, da merkt man, diese ganzen Tempel, die sind immer noch sehr prachtvoll und prunkvoll gebaut, weil der Tempel das Zentrum des Kultes ist. Aber sie bauen nicht als erstes den Tempel. Sie bauen als erstes den Altar. Jetzt hätte man sagen können, ja, also ihr hättet es ja auch anders machen können. Also der Altar, ja, okay, aber wie sieht es denn aus mit Sicherheit? Hallo? Hättet ihr nicht mal Nehemia vorziehen können und erstmal die Mauer aufbauen? Und dann, wenn alles sicher ist, dann könnt ihr ganz in Ruhe den Altar... Nein, als erstes der Altar. Warum? Warum bauen sie als erstes den Altar? Da heißt es, sie bauten den Altar, um zu opfern, um Brandopfer auf ihm darzubringen. Und damit geschieht eine Prioritätensetzung. Es geschieht eine Prioritätensetzung, indem sie sagen, wir bauen als erstes den Altar. Denn als erstes brauchen wir die Opfer. Und wenn wir uns mit den Opfern beschäftigen, dann müssen wir als erstes mal unsere neutestamentliche Brille ausziehen. Denn dann schieben wir die Opfer ganz schnell beiseite und sagen, ja, das hat doch mit uns heute gar nichts mehr zu tun. Aber wenn wir wissen wollen, warum sie als erstes den Altar bauen, weil sie sagen, die Opfer sind so wichtig, müssen wir diese neutestamentliche Brille ausziehen und sagen, was hat es denn mit den Opfern auf sich? Alttestamentlich müssen wir sagen, Opfer sind extrem wichtig. Denn gerade in der Bibel, gerade im Volk Israel, da sind Opfer nicht das, wie es in der Umwelt war. In der Umwelt, da dienten die Opfer zur Ernährung der Gottheiten. Naja, da hat jemand Baal ein Schaf dargebracht, Hauptsache er ist satt. Und in der Hoffnung, ja, wenn ich ihm jetzt dieses Schaf gegeben habe, dann wird er dafür meine Ernte segnen, dafür wird er dann mir Nachkommen schenken oder wie auch immer. Also das war der Gedanke in der Umwelt und in Israel nein. Denn wenn es so wäre wie in der Umwelt, dann könnte man diesen Gedanken verstehen, boah, also jetzt muss ich auch noch opfern. Jetzt muss ich auch noch opfern, das ist ja eine Last. Aber in Israel war das anders. In Israel war das, Halleluja, ich darf opfern. Ich darf Opfer. Warum? Wann hat Gott die Opfer eingesetzt für sein Volk? Drittes Buch Mose, die ersten Kapitel, die wir herzensgern überspringen würden, weil wir sagen, was will ich denn damit anfangen? Ein Opfer nach dem anderen. Aber für den Israeliten, nein, das war wichtig. Denn nachdem Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, da war ein Riesenproblem da. Da gab es das Volk Israel, da gab es den Gott, das sündige Volk Israel und den heiligen Gott. Und das passt nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Das sündige Volk und der heilige Gott, das passt nicht. Und Gott sagt, ich will aber, dass es passt. Ich will, dass es zusammengeht. Und was macht er? Er sagt, ihr dürft opfern. Denn wenn ihr opfert, unter anderem ein zentrales Element der Opfer war, dadurch werden Sünden vergeben. Sünden werden gesühnt, das Volk wird wiederhergestellt, es wird in diesen heiligen Stand vor Gott wiederhergestellt und dadurch war Gemeinschaft zwischen dem sündigen Volk und dem heiligen Gott möglich. Und dann war es, Halleluja, ich darf opfern, denn dadurch kann ich meinem Gott begegnen. Und deshalb verstehen wir jetzt auch, warum es so wichtig ist, dass sie gesagt haben, wir müssen als erstes den Altar bauen. Als erstes der Altar, als erstes die Opfer, denn als erstes brauchen wir Wiederherstellung. Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Es passiert eine Prioritätensetzung. Der Präsident, der nächste Woche vereidigt wird, hatte in seiner ersten Amtszeit ein Statement, das immer wieder zu hören war, aktuell noch nicht, vielleicht kommt es noch, America first. Das war sein politisches Motto, America first. Er hat sich als erstes um sein eigenes Land gekümmert. Das war seine Ausrichtung. Kann man in Frage stellen? Keine Frage, aber das war seine Ausrichtung. So hat er Politik betrieben. Das Motto der Rückkehrer aus dem babylonischen Exil war God first. Gott zuerst. Gott zuerst, die Beziehung zu Gott als erstes. Das war die Ausrichtung. Das war die Ausrichtung, die sie hatten, die es geschafft hat, dass aus diesen Differenzen, die da waren, eine Einheit wurde. Gott als erstes. God first. Und in dieser Ausrichtung haben sie gesagt, wir müssen als erstes den Altar bauen, damit wir opfern können, damit wir Beziehung zu Gott möglich machen können. Wie sieht Ihre Prioritätensetzung aus? In den letzten Tagen und Wochen, wie sieht Ihre Prioritätensetzung aus? Ach, das passiert doch so schnell, dass das Wichtigste beiseite rutscht. Dass andere Dinge kommen und sich als das Wichtigste präsentieren und wir dann das Wichtigste, nämlich Gott, aus den Augen verlieren. Oder vielleicht an den Rand des Blickfelds rücken. Und deshalb ist es gut, wenn wir immer wieder neu so eine Prioritätensetzung vornehmen. Eine Prioritätensetzung wie hier die Rückkehrgeneration, sozusagen die Priorität ist God first. Gott als erstes. Alles andere, das kommt danach. Alles andere ordnet sich dann schön unter dieser ersten Priorität. Wie sieht Ihre Prioritätensetzung aus? Ich mache Ihnen Mut, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und vielleicht zu sagen, vielleicht ist heute Abend eine neue Prioritätensetzung dran. Und diese Prioritätensetzung bei dem Volk Israel, das hat sich gezeigt. Das hat diese God-First-Ausrichtung hat sich gezeigt, wie sie rangegangen sind. Nicht nur in dem, dass sie als erstes den Altar gebaut haben, sondern auch noch in anderen Dingen. Das Erste, was ich noch sagen will, ist, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wir haben 3 Zeitangaben in diesem Kapitel. 3 Zeitangaben, Vers 1, als der 7. Monat herankam. Vers 6, am ersten Tag des 7. Monats. Und Vers 8, im 2. Jahr nach ihrer Ankunft am Haus Gottes in Jerusalem, im 2. Monat. 3 Zeitangaben, die wir schnell ignorieren, weil wir denken, gut, okay, wird halt irgendwie zeitlich eingeordnet. Aber das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was es mit diesen Zeitangaben auf sich hat. Das entscheidende Detail ist ja so, die hatten keinen fortlaufenden Kalender, wie wir das heute haben. Da hat sich eine Zeitangabe, hatte immer ein Element, auf das es sich bezogen hat. Wo es deutlich wird, okay, als der 7. Monat herankam, von was? Der 7. Monat von wohin, wo ausgehend? Der erste Tag des 7. Monats, von wo ausgehend? Und das entscheidende Detail ist in Vers 8. Nämlich bei der Ankunft am Haus Gottes. Das ist der Punkt, an dem sich diese Zeitangaben orientieren. Der 7. Monat seit der Ankunft beim Haus Gottes in Jerusalem. Am 1. des 7. Monats seit der Ankunft beim Haus Gottes in Jerusalem. Im 2. Jahr, im 2. Monat seit der Ankunft im Haus Gottes in Jerusalem. Der 7. Monat, müssen wir noch dazu sagen, es gibt ja 2 verschiedene Kalender. Einmal den bürgerlichen Kalender und einmal den religiösen Kalender. Hier richtet es sich nach dem religiösen Kalender. Das war zeitversetzt, also der 7. Monat im religiösen Kalender war der 1. Monat im bürgerlichen Kalender. Das war ungefähr September, Oktober. Das ist der 1. Monat im bürgerlichen Kalender. Feiern Sie dann auch noch heute im Neujahr. Aber es ist der 7. Monat des religiösen Kalenders. Und dieser 7. Monat, muss man jetzt dazu sagen, man könnte jetzt sagen, okay, es ist der 7. Monat, seitdem Sie angekommen sind. Oder es ist der 1. 7. Monat in dem Jahr, in dem sie angekommen sind. Das macht einen Unterschied. Und von dem, wie das hier so betont wird, ist es der 1. 7. Monat in dem Jahr, in dem sie angekommen sind. Also runtergebrochen, die würden im April ankommen, dann wäre der Juli der 1. 7. Monat, seit sie angekommen sind. Und nicht erst dann April und dann 7 Monate später. Also es ist der 7. Monat im religiösen Kalender. Warum ist das so wichtig? Warum ist der 7. Monat hier entscheidend? Der 7. Monat, muss man sagen, im religiösen Kalender, das war der Festmonat im Volk Israel. Ein Fest nach dem anderen, da kommt man aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Dieser Monat, Tischri genannt, da war am 1. Rosh Hashanah, Neujahrsfest. Am 10. des Monats war Yom Kippur, der Versöhnungstag. Von 15. bis 21. des Monats war das Laubhüttenfest. Also das Fest, wo sie eine Woche lang in Laubhütten wohnen mussten oder sollten, um sich daran zu erinnern, wie Gott sie in der Wüstenwanderung versorgt hatte. Und am 22. des Monats war dann nochmal ein gemeinsamer Gottesdienst als Abschluss dieses Laubhüttenfests. Also ein Fest nach dem anderen. Und deswegen, diese Prioritätensetzung, God first, hatte Auswirkungen auf ihre Planung. Das hat nicht erst angefangen, als sie dann im Land waren, schon vorher. Sie haben ihre Reise so geplant, dass sie gesagt haben, wir müssen im 7. Monat in Jerusalem sein. Denn wenn ein Monat wichtig ist zum Feiern, zum Gott loben, um Gott die Ehre zu geben, das ist der 7. Monat. Und wenn es einen Monat gibt, an dem wir in Jerusalem sein wollen, dann ist es der 7. Monat. Denn da ist dieses entscheidende Fest, nämlich der Yom Kippur, dieser Versöhnungstag. 150.000 Personen kommen zurück und sehnen sich nach einer Wiederherstellung ihrer Beziehung zu Gott. Und sie wissen, dafür braucht es den Yom Kippur, den Versöhnungstag. Einmal im Jahr wird für das ganze Volk Versöhnung geschaffen, Erlösung von den Sünden, wieder eine Wiederherstellung in diesen heiligen Zustand des Volkes. Einmal im Jahr, und sie wussten, an diesem Tag müssen wir in Jerusalem sein. An diesem Tag brauchen wir den Altar. Denn da müssen wir Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott schaffen. Und deswegen Prioritätensetzung ist nicht erst im Land, sondern beginnt schon mit der Planung ihrer Reise. God first, Gott zuerst. Und wenn das Motto ist, dann plane ich gefälligst langfristig. Und diese Planung, die geht ja noch weiter. Dieses God first war nicht nur eine einmalige Ausrichtung. Das war nicht so, dass sie sagt, okay, gut, am 1. des 7. Monats müssen wir da sein und dann God first und dann gehen wir wieder alle in unser Haus und dann können wir Schaffe Häusle bauen oder Sightseeing-Tour machen oder sonst was. Nein, das war eine langfristige Ausrichtung. Und das zeigt sich darin, dass nachdem sie den Altar gebaut haben, da geht die Planung direkt weiter. Die Planung geht weiter, denn dann heißt es, und dann müssen wir den Tempel bauen. Wenn das erste gebaut ist, der Altar, das Wichtigste, das Zentrale, dann geht es ja weiter. Dann geht es darum, dass wir Gott das Haus wieder aufbauen. Und sie planen ein halbes Jahr, ziemlich kurze Zeitspanne für Planung und Materialbeschaffung. Den roten Punkt hatten sie ja immerhin schon von Kyros bekommen. Aber sie brauchen noch alles andere. In Vers 7 lesen wir dann, dass die Bauleute bezahlt werden, dass Naturalien geschickt werden, um die Materialien anzuschaffen, das Holz aus dem Libanon. Also man durfte natürlich nicht irgendein Holz nehmen, das da gerade rumlag. Nein, was musste man denn? Also man hat sich orientiert am ersten Tempel. Am ersten Tempel wurde sich orientiert, wie der zweite Tempel gebaut wurde. Der Altar wird auf seinen ursprünglichen Fundamenten wieder aufgebaut. Und das gilt für den restlichen Tempel auch. In Größe, Ort und natürlich auch den Baumaterialien. Und deswegen musste man eben Zedern aus dem Libanon nehmen, hat dann entsprechend bezahlt, das wurde dann geliefert und so weiter. Also man hat sich ein Vorbild am ersten Tempel genommen. Planung. Sie haben geplant. Ein halbes Jahr, kurze Zeit für damalige Verhältnisse, auch für heutige Verhältnisse, für Großprojekte ein halbes Jahr. Ich weiß nicht, wie lange die Planung vom Westflügel damals hier gedauert hat, aber ich glaube, ein halbes Jahr wurde überschritten. Ein halbes Jahr. Aber sie haben gesagt, God first. God first. Alles andere beiseite. Alles andere hat jetzt keine Priorität. Das kann alles später kommen. Jetzt geht es erstmal um Gott. Um den Altar, um den Tempel und alles andere danach. Und weil sie diese Ausrichtung hatten, ging das auch in einem halben Jahr. Weil sie diese Ausrichtung hatten, haben sie gesagt, das muss so schnell und so gut gehen. God first, Gott zuerst, heißt gute Planung, gute Struktur. Das Timing musste passen, also im 7. Monat müssen wir da sein. Und ohne diese Planung hätte es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen aussieht. Ohne Struktur, da geht Gott ganz schnell unter. Denn wir kennen es doch, dass unsere Terminkalender füllen sich ganz schnell von allein. Wenn wir nicht aktiv sagen, nein, und da habe ich jetzt Zeit mit Gott. Da ist kein Zeitraum für irgendwas anderes. Nein, da habe ich meine Zeit mit Gott. Eine gute Struktur hilft, um diese Prioritätenliste einzuhalten, um zu sagen, God first, das heißt God first auch in meiner Terminplanung, auch in meinem Tagesrhythmus, Gott als erstes. Ohne Struktur fällt das schnell weg. Denn dann kommen Termine von allein und sagen, ah, ich muss das ja irgendwie unterkriegen. Und wenn ich Gott nicht eingeplant habe, dann fällt er ganz schnell raus. Wenn ich mir keinen festen Termin am Tag nehme für Gott, dann habe ich bald gar keine Termine mit Gott. God first heißt, ich plane Gott ganz bewusst in meinen Alltag, in meinen Terminkalender ein. Und ich mache ihm Mut, das vielleicht mal ganz aktiv zu machen. 16. Januar, 6.30 Uhr bis 7 Uhr, Frühstückskaffee mit Gott. Punkt. Nichts anderes hat da Platz. Das ist Zeit mit Gott. Mal aktiv diese Termine auch in den Kalender einzutragen. Sagen, vielleicht hilft es, dass das Wichtigste am wichtigsten bleibt. Und dann nicht, dass nicht andere Dinge sich als das Wichtigste auftun und das Wichtigste Gott aus dem Mittelpunkt verschoben wird. God first. Und dazu kommt noch ein drittes Element. Diese Grundausrichtung auf der einen Seite, als erstes Gott, wir versammeln uns als eine Einheit für diesen Gott. Die gute Planung, die gute Struktur als zweites, und dann kommt aber noch was drittes. Ab Vers 8 lesen wir, dass dann der Grundstein gelegt wird vom Tempel. Also im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, das war dann so April, Mai, das war der zweite Monat im Jahr, da haben sie dann angefangen, diesen Grundstein zu legen. Da war natürlich auch, dann stand der Sommer bevor, es der ideale Zeitpunkt, um solche Bauprojekte anzufangen. Die Regenzeit hat dann einige Zeit auf sich warten lassen. Und deswegen ein zweiter Monat, also wieder gute Planung. Das Timing muss stimmen. Also sie haben angefangen mit der Grundsteinlegung. Das ist ja jetzt nicht spektakulär. Also da sieht man ja noch gar nicht viel. Wenn der Grundstein gelegt wird, dann, also vielleicht da war eh alles in Trümmern und dann, ob da jetzt ein Stein so platziert ist, wie er platziert sein soll, das hat man ja jetzt wohl kaum gemerkt. Und trotzdem wird es gefeiert. Das ist vielleicht wie heute, wenn ein Spatenstich gemacht wird. Also beim Spatenstich, ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal bei einem Spatenstich dabei waren, aber da passiert nichts Spektakuläres. Dass da ein bisschen hier einmal der Spaten in die Erde reingedrückt wird, gut, das hat nachher für den Bau keine Relevanz. Und trotzdem wird es gefeiert. Und auch hier wird dieses Spatenstichfest des Tempels wird gefeiert. Es wird groß aufgefahren. Die Priester, die werden zusammengerufen in ihre Amtskleidung. In 2. Mose 28 können wir das nachlesen, wie prächtig diese Gewänder waren. Wir können es uns ja nur vorstellen, denn wir haben leider keine Farbfotografie überliefert bekommen. Aber allein das, was wir lesen, ist schon beeindruckend. Wo man sagt, wow, das strahlt eine gewisse Würde aus, wo man sagt, ja, das ist Kleidung, die der Begegnung mit dem heiligen Gott angemessen ist. Da können wir uns heute mit unserer Jogginghosenkultur im Gottesdienst ruhig mal eine Scheibe abschneiden. Und dann kriegen sie ihre Trompeten in die Hand. Die Trompeten, die haben sie nur an zwei Anlässen haben sie diese Trompeten. Das eine war Krieg und das zweite war eben an Festtagen. Also merkt man, wow, das ist hier ein Fest. Da wird voll aufgefahren und dann werden noch die Söhne Asafs geholt, diese Gruppe der Leviten, die David, ja, das ist ja schon zu dem Zeitpunkt schon eine Ewigkeit her, aber die David eingesetzt hatte für den Lobpreis. Also wird eine riesen Band aufgefahren, um Gott zu loben. God first heißt als erstes Lob Gottes. Eine Spatenstichrede ist oft inhaltslos oder schnell wieder vergessen, also hat eigentlich keine Relevanz und deswegen wird auch hier keine Rede gehalten. Nein, es heißt, und sie stimmten an mit Lob und Preis dem Herrn. Das haben sie gemacht beim Spatenstichfest. Sie haben Lobpreis gemacht, Gott gelobt mit Liedern. Wir haben hier, wenn man da im Urtext liest, das ist ja eigentlich ein Antwortgesang. Wäre mal spannend, das heute mal zu versuchen, ob das überhaupt funktioniert. Also die Söhne Asafs, die haben vorgesungen und das Volk hat dann geantwortet, singend geantwortet. Also das war etwas Besonderes. Und leider, mich würde ja interessieren, was haben die denn gesungen? Es wird uns leider nur eine Zusammenfassung von Esra geliefert. Die Zusammenfassung von ihrem Lob heißt: Denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Das ist die Zusammenfassung. Und wer sich ein bisschen im Alten Testament auskennt, der merkt, das ist ja ein Zitat. Also das kommt ja nicht nur hier vor, sondern das lesen wir in ganz vielen Psalmen auch. Und deshalb wissen wir, die haben Psalmen gesungen. Machen wir heute auch nicht mehr. Problem 1, wir haben keine Noten. Problem 2, wir müssen alle Hebräisch können. Aber es wäre mal schön. Psalmen singen. Sie haben Psalmen gesungen. Denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig über Israel. Welche Psalmen sie gesungen haben, das wissen wir nicht. Aber zentral war das Lob. Zentral war das Lob für Gott im Fokus. Und dabei nicht nur Lob für das, was mal irgendwann unsere Vorfahren erlebt haben, das kommt ja auch ganz oft im Alten Testament vor, dass in einem Lob erstmal ganz weit ausgeholt wird. Damals, als du Abraham rausgerufen hast, das machen sie hier nicht, sondern sie danken Gott ganz konkret für das, was sie erlebt haben. In den letzten Tagen, Wochen, Monaten, seitdem Kyros gesagt hat, ihr dürft zurückkehren. Ihr dürft zurückkehren, um Gott ein Haus zu bauen. Halleluja, Gott. Danke Gott, dass du uns einen Rest bewahrt hast von 150.000, die hier tatsächlich zurückgekehrt sind. Dass nicht noch mehr eingeknickt sind in dieser Zeit. Sie loben Gott ganz konkret für das, was sie selbst erlebt haben. Sie loben Gott für Bewahrung auf der Reise. Wenn wir später die Reise von Esra selbst ansehen, dann merken wir, das war ja nicht ungefährlich. Der war ja ein paar Monate unterwegs. Das war eine ziemlich lange Strecke, da hätte sonst was passieren können. Und Esra macht es auch deutlich, dass er sagt, ich hätte eigentlich im Nachhinein auch ein bisschen militärische Begleitung brauchen können. Aber er sagt, nein, weil ich auf Gott vertraut habe, habe ich es nicht gemacht. Habe ich keine militärische Begleitung gehabt. Also es war keine ungefährliche Reise. Und sie danken Gott für Bewahrung. Sie danken Gott, dass jetzt der Tempel wiederhergestellt werden kann. Ganz konkret, hier wird der Grundstein gelegt. Halleluja. Halleluja, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währet ewig über Israel. God first heißt am Anfang Lob Gottes. Das entspricht nicht unserer natürlichen Reaktion. Bei den meisten. Die natürliche Reaktion von uns Menschen ist, boah, guck mal, was ich geschafft habe. Guck mal, wie toll wir es hingekriegt haben, jetzt wieder hier in Jerusalem zu stehen. Und wie toll wir den Altar wieder aufgebaut haben. Es war ja kein kleines Bauwerk. Der Altar war 10 mal 10 Meter und 5 Meter hoch. Also es war kein so ein kleiner Kasten, wie man sich das so vorstellt. Guck mal, was wir gebaut haben. Ganz oft steht mein Triumph im Mittelpunkt. Guck mal, was ich erreicht habe. Dafür habe ich geackert, dafür habe ich gearbeitet und jetzt will auch ich meine Anerkennung. Und das Volk sagt, nein, God first. Manchmal ist es ja auch so, wir beten im Vorfeld, Gott schenkt Gelingen. Ganz viel Gebet im Vorfeld und dann schenkt Gott Gelingen und dann ist er vergessen. Dann wird danach kein Lob gesungen, um Gott zu danken. Ganz oft passiert es. Aber nicht beim dem Volk der Rückkehr. Sie haben gesagt, God first. Als erstes Lob Gottes. Sie haben ja im Vorfeld viel dafür gebetet. Gott schenkt doch endlich, dass diese Zeit des Gerichts, diese Zeit der Gefangenschaft vorbei sein darf. Schenkt doch, dass wir endlich zurückkehren dürfen in das verheißene Land. Und als sie dann zurückgekehrt sind, war ganz klar, als erstes Lob Gottes. Wow, was Gott hier geschaffen hat. Was Gott gemacht hat, dass er uns jetzt hier wieder zurückgeführt hat, dass wir hier wohlbehütet angekommen sind, dass wir 150.000 Leute sind und nicht nur ein paar Einzelne, die da gerade noch so festgehalten haben. Nein, Gott hat sich sogar 150.000 übrig behalten. Wow, Halleluja, was Gott getan hat. God first heißt Lob Gottes beim Spatenstich. Das hat das Volk Israel gemacht, das hier zurückgekehrt ist. Sie haben Gott gelobt. Und bei all dem waren sie wie ein Mann in Jerusalem. Einmütig. Ja, sie hatten ihre Differenzen. Wir lesen das am Ende, dass da dann unter dem ganzen Lob auch Stimmen waren, die getrauert haben. Also das Motto, früher war alles besser, gab es damals schon. Die haben den Tempel gesehen und haben gesagt, hey, also das waren Einzelne, die noch den ersten Tempel miterlebt hatten. Das waren ja nicht viele, aber es gab immer noch ein paar Einzelne, die haben diesen ersten Tempel gesehen und die sehen jetzt diesen zweiten, ist ja nur der Grundstein, aber sie haben gesagt, also das kann ja nichts werden. Das kann auf keinen Fall so gut werden wie beim ersten Mal. Und sie hatten sogar recht. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, sie hatten sogar recht. Der zweite Tempel, das war ja nur ein billiger Abklatsch. Und selbst als Herodes der Große später dann eine Generalüberholung des Tempels gemacht hat, das ganze Ding nochmal vergrößert hat, und es war ja war wirklich ein prächtiger Bau, wenn man sich da diese Rekonstruktion anschaut. Aber selbst das hat nicht an den ersten Tempel hingereicht. Aber warum? Vielleicht baulich, optisch war es vielleicht schöner, was Herodes dahingestellt hat. Aber ein zentrales Element hat gefehlt. Der zweite Tempel hatte keine Bundeslade mehr. Wir lesen an keinem Text, dass die Herrlichkeit Gottes wieder in den Tempel eingezogen war. Und das haben die gesehen. Und haben geweint. Und gesagt, das wird nicht so wie beim ersten Mal. Das wird nicht so wie beim ersten Mal. Und trotzdem sind sie da. Es gibt ja einige, die bleiben einfach weg, wenn sich was verändert. Wenn es nicht mehr so ist, wie es mir passt, dann sollen sie es doch alleine machen. Das haben die nicht gemacht. Die haben gesagt, ja, es wird nicht so sein wie beim ersten Mal. Aber wir sind trotzdem da. Wir sind trotzdem da. Warum? Weil sie sagt, es gibt etwas Wichtigeres, als dass ich jetzt finde, dass dieser Tempel genauso schön ist wie der alte oder nicht. Es gibt was Wichtigeres und das ist Gott. Gott ist wichtiger. Diese Einheit vor Gott ist wichtiger, als dass mein Bedürfnis jetzt hier zur Geltung kommt. Und das merken wir auch, das Weinen geht im Gesamtlob unter. Man konnte die Stimme des Weinens nicht von der Stimme des Jauchzens unterscheiden. Das heißt Einheit. Sich so zurücknehmen, dass man nicht sagt, okay, unter den 150.000 ist es meine Stimme, die jetzt gehört wird. Sondern sie geht unter sein leises Weinen, weil die Grundausrichtung das Lob Gottes ist. Wie sieht Ihre Grundausrichtung aus? Ihre Prioritätensetzung? Jetzt mal nur in den letzten Wochen gesehen. Da war Neujahr. Boah, da ist immer dann, das neue Jahr startet, viel zu tun. Jetzt muss man endlich mal richtig durchstarten. Kalender füllt sich und Gott rutscht an den Rand. Die Rückkehrer hier, die hatten 1000 Baustellen zu bearbeiten. Das war ja nicht nur Jerusalem, das hier in Trümmern lag. Das waren alle Städte drumherum, die auch in Trümmern lagen. Das waren die privaten Häuser, die in Trümmern lagen. Sie hätten überall anders anfangen können. Haben gesagt, nein, Prioritätensetzung. Gott als erstes. Neues Jahr, viel zu tun. Priorität Nummer 1, Gott. Punkt. Alles andere danach, alles andere ordnet sich nach dieser ersten Priorität ein und wird durch die erste Priorität geordnet. Vielleicht hilft Ihnen Struktur. Feste Termine mit Gott machen. Und nicht erst, wenn der Terminkalender voll ist, sondern bevor er voll ist. Zeiten blocken, wo man sagt, das ist Zeit mit Gott. Da hat nichts anderes Raum. Und da kommt ein wichtiger Termin. Tut mir leid, ich habe da schon einen Termin drin. Ist bei vielen anderen Terminen sagen wir ja das ja. Wenn eine Terminanfrage kommt und da sitzt schon ein Termin drin, sagen, tut mir leid, da bin ich schon beschäftigt. Warum nicht bei Gott? Warum nicht bei Terminen mit Gott? Warum ist es der Termin, der am ehesten verschoben werden kann, bis dass er ganz am Ende des Tages wegfällt oder man vielleicht noch 5 Minuten Bibel liest für das gute Gewissen? God first. Diese God-First-Einstellung sortiert den Rest der Prio-Liste. Und dann heißt God-First, wir steigen in dieses Lob mit ein von diesem Volk. Dieses Lob zusammengefasst, denn er ist gut, denn seine Gnade währet ewig. Über Israel und auch über seine Gemeinde. Nicht mehr mein eigener Triumph, Nicht mehr mein Erfolg, der hier gefeiert werden muss. Nein, denn er ist gut und seine Gnade währt ewig. Denn er hat es geschafft. Denn er hat es in meinem Leben bewirkt. Nicht ich. Er ist es. Zu Beginn Lob. Beim Spatenstich Lob. Am Ende Lob. Wenn der Tempel steht, dann wird auch wieder gefeiert. Aber am Anfang Lob. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie solche Spatenstichprojekte in Ihrem Leben, die jetzt anstehen. Sagen neue Projekte, neue Dinge, die jetzt losgehen, zu sagen, am Anfang erstmal Lob Gottes. Bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Nur ein Spaten, der ein bisschen in die Erde gekratzt hat. Na, am Anfang Lob Gottes. Und dann muss man sagen, God first. Das ist keine Aufgabe nur für jeden Einzelnen. Das ist eine Aufgabe der Gemeinde. God first ist eine Aufgabe der Gemeinde, trotz aller Differenzen in Einheit zusammen zu sein und als Gemeinde zu sagen, ja, wir sind unterschiedlich. Ja, ich muss nicht mit jedem top befreundet sein und sagen, ja, also wenn es einen freien Abend gibt, dann will ich unbedingt mit der Person meine Zeit verbringen. Das muss gar nicht sein. Aber zu sagen, wenn es um Gott geht, wenn es um Gemeinde geht, dann sind wir eine Einheit. God first. God first, bei diesen Rückkehrern, das blieb auch nicht ungehört. Am Ende lesen wir, dass es bis in die Ferne gehört wurde. Bis in die Ferne. Ja, klar, Jerusalem war erhöht. Wenn die gesungen haben, wow, das hat geschallt. Das war bis in die Ferne zu hören. Wer das gehört hat, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Was das für Auswirkungen hat, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Aber es hatte Auswirkungen. Es wurde gehört. Und die Frage ist, wird unser God first als Gemeinde gehört, wahrgenommen in unserem Umfeld? Ganz persönlich, aber auch als Gemeinde in diesem Ort. God first, das ist die Grundausrichtung. Und vielleicht ist es heute dran zu sagen, ja, und ich brauche jetzt heute eine neue Prioritätensetzung. Und ja, es ist mal wieder Zeit, dass ich in dieses Lob mit einsteige. Und das wollen wir machen. Ich möchte gleich mit uns beten und anschließend wollen wir noch das Lied singen, Lobe den Herrn. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir kommen vor dich und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Rückkehrergeneration aus dem Exil, die genau diese Grundausrichtung hatten. Du als erstes, alles andere danach. Und dass sie das gelebt haben. Dass es gesagt hat, das war Prio Nummer eins. Und Herr, du siehst es bei uns in unserem persönlichen Leben, wo das mal wieder notwendig ist, wo wir sagen müssen, da muss ich die Prioritäten wieder neu setzen. Und ich bitte dich, dass du uns das zeigst. Dass du uns zeigst, wo, in welchem Bereich unseres Lebens das dran ist. Wo sich etwas an Prio 1 gesetzt hat, was da absolut nicht hingehört. Hilf du uns, eine neue Prioritätensetzung vorzunehmen und God first, du als erstes, dich wieder an erste Stelle zu setzen. Und Herr, wir wollen loben. Wir wollen dich loben für das, was du getan hast. Im Volk Israel, in deiner Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben wollen wir dich dafür loben. Wir wollen uns nicht selbst dafür rühmen, es als unsere eigenen Verdienste und Taten hinlegen, sondern wir wollen dich dafür rühmen, der das in unserem Leben bewirkt hat. Wir danken dir dafür, dass wir das heute Abend machen dürfen. Zeig du uns auch da, wo ein Spatenstich ansteht und es heißt, als erstes Lob Gottes. Hab du Dank dafür. Amen.